Der Predigtext für heute, es ist ja noch immer noch nicht lange nach Pfingsten, hat was damit zu tun. Mit den Gaben des Heiligen Geistes, und zwar aus dem ersten Korintherbrief lesen wir aus Kapitel 14. Ich freue mich, wenn solche lebensvollen Texte in den evangelischen und katholischen Kirchen nicht ausgespart werden. Es gab eine Zeit vor ungefähr 40 Jahren, ich glaube, die noch gut in Erinnerung, da gab es eine große Bewegung, geistliche Gemeindeerneuerung in der evangelischen und katholischen Kirche. Heute frisst das leider nur noch ein bescheidenes Dasein am Rande, meistens von alten Pastoren. Aber damals war das ein Hunger zu spüren hier in ganz Deutschland, Osten und Westen, nach der Wirklichkeit, nach der Lebensrealität Gottes im Alltag. Und da sind natürlich auch die Gaben des Heiligen Geistes verstärkt in den Fokus gerückt gewesen. Und man hat dann die teilweise bekannten Kämpfe innerhalb der Gemeinden gehabt, wie das auch in freien Gemeinden war. Die einen sagen, es ist doch selbstverständlich, schon immer war das etwas, was Gott für die Gläubigen bereitgehalten hat. Die anderen gesagt, ja, das ist alles längst vorbei. Das hat Jesus damals in der Zeit der Apostel gegeben als Zeichen. Eben und andere haben gesagt, das ist diese ganze Sache mit dem Heiligen Geist und vor allem mit den Geistesgaben, das schränkt sich auf die Zeit der Apostel. Das waren die Zeichen und Wunder, die Gott damals getan hat, damit die Menschen glauben auch. Indem sich das ja über die ganze Welt verbreitet hat, ist es auch nicht mehr nötig. Und wenn, dann geschieht das ganz außerordentlicherweise, wenn Gott eben mal eine Zeit der Erweckung gibt. Aber man muss aufpassen, und man hat gerne gerade dieses Kapitel genommen, hat gewarnt, dass das ja eigentlich so eine schwierige Geschichte ist. Und die anderen Hardcore-Pfingstler hat man die dann auch genannt. Er sagt, Heiligen Geist ohne Sprachenreden gibt es überhaupt nicht. Das ist ja überall zu finden in der Apostelgeschichte. Alle, die mit dem Heiligen Geist getauft waren, haben mit den Sprachen geredet. Das war immer das größere Kennzeichen. Und es gibt gar kein richtiges Christsein ohne Heiligen Geist, in Klammern, ohne dass man in fremden Sprachen tritt. Und so ein Relikt hat sich natürlich bis heute halt von diesen beiden extremen Positionen. Und wir wollen einmal gucken, was Gottes Wort dazu sagt. Strebt nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Worauf bezieht sich dieser Vers?
Die Gaben. Auf Kapitel 13.
Auf unsere Streben danach auch.
Natürlich, aber das hat einen ganz klaren Bezug zu den beiden vorhergehenden Kapiteln. Es greift nochmal das auf, was im Kapitel 12 und im Kapitel 13 angesprochen ist. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Also er geht einmal rückwärts und sagt, strebt nach der Liebe, Kapitel 13, eifert um die geistlichen Gaben, die vor allem am Ende von dem Kapitel 12, aber im gesamten Kapitel vorgestellt werden, ihre Wichtigkeit, ihre Unterschiedlichkeit, das ist einer der entscheidenden Dinge, dass wir das klar haben, dass Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes verschiedene Funktionen haben und damit auch verschiedenen Menschen in der Gemeinde unterschiedlich zugeteilt werden. Und trotzdem gibt es eine persönliche Komponente. Strebt nach der Liebe, das muss die Basis sein. Und zwar eine Liebe, die für Griechen, in der dieser Brief ab, in welcher Sprache dieser Brief abgefasst war, sehr viel leichter zu verstehen als für Deutsche. Weil die griechische Sprache zwischen drei Arten von Liebe unterscheidet. Das ist die Liebe zwischen Mann und Frau, die Erotik. Das ist die davon abgetrennte Liebe, wie sie zum Beispiel zwischen Eltern und ihren Kindern oder zwischen Geschwistern, auch zwischen erwachsenen Geschwistern, sich vorfinden sollte, Philia. Und es gibt eine dritte Art, und die ist hier geschrieben, Agape. Das ist die hingebende Liebe. Am besten verständlich an den Handeln Jesu. Der nicht verwandt oder Schwäger mit den vielen hilfesuchenden Menschen gewesen ist, der auch keine sexuellen Interessen damit verfolgt hat, der trotzdem sein Leben gegeben hat, um Menschen nicht nur zu retten, sondern ihnen Leben zu bringen, also Gutes zu tun. Diese Qualität an Liebe ist nicht nur etwas, was wir von Gott empfangen, sondern etwas, was er auch ausgeteilt hat, dass wir das weitergeben. Da werden wir ausdrücklich ermuntert, das ist noch ein schwaches Wort dafür, eigentlich ausdrücklich beauftragt, diese Liebe anzustreben, in der Weise nicht, dass man sagt, naja, ab und zu mal ein bisschen davon weitergeben, das sollte reichen. Wenn ich also eine Kollekte gebe, wenn es gerade um Arme geht, dann habe ich dann meinen Soll erfüllt, sondern das muss uns, sollte unser ganzes Leben ausfüllen. Ich sage bewusst, das ist etwas, was wir nicht aus uns selbst heraus haben, sondern was aus der Liebe Gottes direkt zu uns fließt und was überfließen muss. Das ist also nicht etwas, was man sich abquält. Solange das so ist, sind wir selber noch nicht erfüllt von der Liebe Gottes. Und gerade Menschen, die viel Wut und Schlimmes erlebt haben, brauchen erst dieses gefüllt werden mit der Liebe Gottes, bis das überfließen kann. Aber gerade die, viel Schlimmes erlebt haben, sind in der Regel dann auch besonders empfindsam und empfindlich für diese Liebe Gottes. Aus meiner Dankbarkeit, aus Freude, dass ihr Leben in Ordnung gemacht wird, haben sie sowohl eine besondere Fähigkeit zu erkennen, wenn anderen Liebe, anderen Menschen diese göttliche Liebe fehlt, als auch ist in ihnen eine überdurchschnittliche Bereitschaft, sich selber so einzusetzen. Ich würde es mal als Ermutigung vorneweg sagen, weil das natürlich auch unter uns einige sind, die sehr schwierige Lebenswege hinter sich haben. Und irgendwann feststellen, dass wir selbst des Ruhmes mangeln, den wir bei Gott haben sollen. Das heißt, dass aus uns selber die Fähigkeit nicht hervorkommt, anderen in der Art Jesu zu dienen. Aber in ihm sind wir in ihm und ist er in uns. Dann fließt das von uns ab und wir merken es. Manches mal gar nicht. Insofern, steht im selben Brief, sind wir ein Brief Jesu Christi, der in dieser Welt gekannt und gelesen wird. Und müssen wir uns nicht unbedingt anstrengen, Leuten nachzurennen und sie zu bekehren, sondern unser Leben selber, wenn es von dieser Liebe Gottes überströmt, ist ein anziehender Weg, was Menschen neugierig macht und die Sehnsucht in ihnen erweckt, aus derselben Kraft heraus zu lesen, wenn Gott in ihrem Leben schon seine Spuren hinterlassen hat. Eifert um die geistlichen Gaben ist der zweite Schritt. Das heißt, es gibt verschiedene Gnadengaben und es gibt größere und kleinere, im Sinne von wichtigere und welche, die nicht so wichtig sind. Was ist wichtiger und was ist nicht so wichtig? Die Reihenfolge wird hier in diesen Kapiteln beschrieben.
Liebe Prophetie, wenn ihr hier als wichtiger genommen.
Nee, das ist die dritte Kategorie. Das ist ein drittes Feld. Liebe und die Geistesgaben, sage ich nochmal, sind uns im Kapitel 12 geschrieben. Notiert euch das gerne. Untersucht das, wenn ich das so behaupte, ob das wirklich so ist. Und zwar heißt es im Kapitel 12, ab Vers 27, ihr seid Christi und insbesondere seine Glieder. Und Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt, erstens, damit wird eine Reihenfolge benannt, Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte oder Wundertaten, sodann Gnadengaben der Heilungen, danach Hilfeleistungen, Verwaltung, Arten von Sprachen. Das ist tatsächlich eine absteigende Wichtigkeit. Interessant. Die verschiedenen Sprachen sind das am wenigsten bedeutend. Und es meint ja nicht Fremdsprachen, sondern Sprachen, also Geistessprachen, Sprachen als Gnadengabe. Das wird gerne bei den Pfingstleuten umgedreht. Ist diese Reihenfolge, was ist das Wichtigste? Es ist das Zeichen, dass du den, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich mich jahrelang gegen diese Gabe verwehrt habe. Weil ich Erfahrung gemacht hatte, dass Gottes Geist in mir wohnt. Das war ganz unwiderlegbar. Und ich kannte aber meine eigenen Kämpfe und habe um mich herum Dutzende, vielleicht hunderte Gläubige beobachtet, die alle mit dieser Frage sich umgeschlagen haben. Ich habe Gelübde getan und gesagt, Gott, ich werde nicht in Frage reden, bis diese Irrlehre ausgerottet ist. Als lebendiger Beweis, dass das falsch ist. Ich habe es ein paar Jahre durchgehalten, dann habe ich gemerkt, weder ist diese Irrlehre auszurotten, noch habe ich diese Bedeutung, dass ich das machen müsste. Wohl aber hatte ich eine Blockade, weiter zu beten, weil er hat mir bestimmte Dinge auferlegt und jahrelang konnte ich das in Worte fassen, bis ich gemerkt habe, dass was man so landläufig eine Gebetslast nennt, also ein Druck im Geist, der Worte braucht, um das zu Gott zu transportieren. Und dann kam irgendwann eine Zeit, wo ich keine Worte mehr gefunden habe. Dann habe ich verstanden, dafür sind eigentlich, ist das Sprachengebet dazu. Wenn mein Verstand nicht fassen kann, was Gott in mein Herz gelegt hat. Ich habe buchstäblich in der Zeit lang gestöhnt, das hat geholfen, weil ich das in den Psalmen gefunden habe. Diese Last einfach vor Gott kund werden zu lassen. Ich wusste von anderen, die gehen in den Wald und schreien. Das war mir zu peinlich. Da habe ich gesagt, oh Gott, wenn es gar nicht anders geht, dann wäre ich jetzt bereit, auch in Sprachen zu gehen. Und dann kam diese Situation, ich habe mit dem Schwurber zusammen jemanden besucht, wir hatten ein sehr intensives und langes seelsorgerliches Gespräch, eine alte Schwester und ihre Gebetspartnerin, die dämonisch angegriffen worden war. Und wir haben das alles, ich hatte das erklärt, was passiert ist, und hat ihr gesagt, wie sie damit umgehen kann. Wir beide haben mit ihr gebetet und beim Verabschieden ist sie zurückgegangen in diese alte Geschichte. Also ganz praktisch, die wohnt im dritten Stock. Und ihre Bedrängnis war, ihr Nachbar bedrängt sie und klopfte ans Fenster. Ganz praktisch unmöglich. Ja, also keiner klopft ans Fenster. Noch nicht mal mit einer langen Stange wäre es möglich gewesen. Aber dämonisch, das kannte ich, gibt es solche Dinge. Immer wenn sie beten wollte, klopft es ans Fenster. Und sie hat es auf den Nachbarn projiziert. Wir haben darüber gebetet, ich habe erklärt, dass das diesen Hintergrund hat, wie es im Land Jesu dem widerstehen konnte. Alles verstanden, Amen gesagt, wir haben uns verabschiedet. Und als letztes hat sie gesagt, aber wenn er wieder klopft, dann zeige ich ihn an. Und dann bin ich zurückgefahren ins Büro und ich war so unter Druck. Wie etwas, was so klar war, wieder geraubt werden kann. Und diese Last, diesen Schmerz auch, dass damit diese Gotteskämpferin, Frau Schwoche, ihre Gebetswanderung verliert hat. So eine Last im Ausgelöst. Und wer das weiß, von Tante bis heute ist das immer noch der letzte Stück Pflasterstraße. Ich hatte damals einen Dienstverband. War also nochmal laut. Ich fahre über dieses halbe Pflaster und dann denke ich, ich muss das rauslassen. Und dann bete ich und merke, ich bin in Sprachen und diese Last geht innerhalb von Sekunden weg. Ich merke diesen Druck, den sich in mir angestaut hat. Geht durch dieses Reden in Sprachen wirklich zu Gott. Dann was man hinter der Kurve fängt, fängt dann das Asphalt an. Dann habe ich mich selber gehört und war blockiert. Gedacht, okay, das hat funktioniert. Das ist also der Sinn von Beten in Sprachen. Hat eine Woche gedauert, da hat er sich so viel mehr angesammelt, was ich wieder keine Worte gefunden habe. Da habe ich gesagt, Gott, hilf mir doch, irgendwo einen Hausbesuch zu machen, dass ich wieder eine Pflasterstraße habe. Und wirklich auf diesem Weg hat sich diese Blockade gelöst. Hat noch lange gedauert, bis ich das erste Mal in der Öffentlichkeit gemacht habe. Ich habe dann gemerkt, dass es tatsächlich dieses, wie das in der Bibel steht, dass es, wenn man in der Gemeinde betet, dass es Menschen gibt, die das übersetzen, denen Gott zeigt, was das bedeutet. Hat er mir selber 2-3 Mal gezeigt, das ist überhaupt nicht meine Spezialität. Warum ist das nicht meine Spezialität? Hängt damit zusammen. Wenn das heißt, eifert, strebt nach der Liebe, eifert um die geistlichen Gaben, dann bedeutet das, dass der Geist Gottes zwar austeilt, wie er will, aber unsere Beteiligung braucht. Ich sage wirklich braucht. Weil, kann man beobachten, Tausende, vielleicht Millionen Christen blockieren das, was Gott für sie bereit hat. Und eine der Lehren, die ich ganz am Anfang meines bewussten Christen gekriegt habe, von dem Mann Gottes, bei dem ich diese Gnadengaben in Aktion gesehen habe, zu meiner großen Überraschung, dass es eben doch nicht mit der Zeit der Apostel vorbei ist, dass er mir gesagt hat, ich habe ihn dann gefragt, wie kommt das oder wie kommst du dazu? Er hat gesagt, Hank, du beachte, der Geist Gottes ist ein Gentleman. Der ist nicht etwas, was mit Gewalt in dein Leben einbricht, sondern du musst auf diese leise, freundliche Stimme hören, lernen. Da habe ich gesagt, nicht ihm. Ich habe solche Dinge immer direkt dann mit Gott ausgemacht, bin nach Hause gefahren mit meinem Motorrad. Ich habe gesagt, oh Gott, ich sehe, dass das ganz echt ist bei diesem Mann. Das war ein ganz einfacher Diakon, der Witze gemacht hat, vor allem über sich selber. Also einen freundlichen Humor, gar nicht den Druck, den ich so gewohnt war, auch in der Gemeinde. Und doch diese ganze Fülle Gottes in seinem Leben. Und ich habe ihn beobachtet, er hat gebetet und am nächsten Tag ist das passiert. Und dann hat er Zeugnis gegeben und ich sagte, ach, also heute bin ich gar nicht mehr so sensibel. Früher, wenn ich unterwegs war mit dem Motorrad, hat der Geist Gottes gesagt zu mir, Fritz, pass auf, hier vorne kommt eine Kurve, nimm ein bisschen Gas weg. Habe ich das gemacht, tatsächlich keine Kurve. Heute bin ich schon ganz abgestumpft und mache nur noch die groben Sachen so. Naja, ich weiß heute, dass es nicht abgestumpft, sondern Gott trainiert uns mit solchen unwichtigen Sachen. Entschuldigung, also mit Probezeug. Damit wir wirklich seine Stimme lernen und gehorsam handeln, ihm vertrauen, das ist das Wichtige. Gehorsam ohne Vertrauen ist kein Glauben. Gehorsam handelt, was er uns sagt, Und wenn wir dann diese unwichtigen Dinge gut trainiert haben, dann kann er uns auch Schwieriges anvertrauen. Dann habe ich gemerkt, okay, er ist wirklich ein Vater, so trainieren ja auch Väter ihre Kinder. Und so ganz unwichtig ist es nicht. Aber, also für das Kind zumindest. Wenn man ein kleines Kind mit auf den Tisch stecken lässt, wenn sie schön keine Teller auf den Tisch stellen, dann ist das was Großes für das Kind. Dann ist das was Bedeutendes. Und das ist eine Katastrophe, wenn das Ding dann runterfällt. Aber da geht es noch nicht um wirklich vieles. Aber so lernt es irgendwann auch mal, einen kostbaren Pokal zu transportieren. Wenn es oft genug diese eher einfachen Sachen trainiert hat. Und so geht Gott mit uns um. Und wenn es heißt, einfach um die Gaben, dann heißt es in dieser ganzen Reihe von Gaben, und das sind insgesamt in der Bibel über 30 aufgeführt. Ich gebe noch einen zweiten Tipp, wo man die finden kann, Römer 12. Ja, schreibt euch das dazu. Und zwar unterscheidet man, gibt es dann theologische begabte Menschen, die das dann kategorisiert haben, da gibt es also Basisgaben und Dienstgaben. Also es ist gut, wenn man das gelernt hat, welche Basisgaben man hat. Jeder Mensch hat Basisgaben. Jeder Mensch, auch der Ungläubige. Das gehört zu dieser Reichlichkeit Gottes. Also seine überreiche Liebe gilt allen Menschen. Deswegen kriegen alle Menschen Gaben. Er hat Gaben gegeben, was er selbst sagen möchte. Und auch der Ungläubige hat Geistesgaben, die aber, bis er Jesus Christus sich unterstellt, in den Regen von der anderen Seite bespielt werden. Da springe ich jetzt gleich mal. Das, was hier in der Bibel Weissagung genannt wird, ist das, was ohne Gottes Geist das Wahrsagen ist. Und da gibt es Menschen, die sind begabt, die haben diese Geistesgabe, die aber der Teufel nutzt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen, diese Unterscheidung sowohl in unserem Leben als auch bei anderen Menschen zu beachten. Es gibt ungeheuer geistbegabte Menschen, auch in allen anderen Religionen. Normalerweise Medizinmänner, Imame, Mullahs sind in der Regel geistbegabte Menschen. Es gibt ganz wenige Betrüger dazwischen. Gibt es auch Leute, die einfach so tun, die andere bewusst in das Licht führen. Aber normalerweise sind das geistbegabte Menschen. Und wenn sie gottesfürchtig sind, redet Gott auch mit ihnen. Wirklich, der lebendige Gott, auch wenn die nicht oder noch nicht Christen sind. Und das betrübt mich, weil viele Christen, die die ganze Fülle haben können, das nicht nutzen. Und deswegen wird uns das gesagt. Eifert und strebt. Und ich sage das wieder als Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mich viele Jahre gescheut zu lehren. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir gewarnt werden, dass die Lehrer ein schwereres Gericht über sich ziehen. Das ist ganz klar. Wenn du den anderen lehrst, dann beachtest du das selber nicht. Dann misst Gott dich an dem, was du anderen erzählst. Und deswegen habe ich mich immer bemüht, erst das oder erst dann etwas zu lehren, wenn ich das selber in meinem Leben, nicht nur, wenn ich das nicht nur verstanden habe, in meinem Leben auch praktiziert habe. Und das hat viele Jahre Christsein gedauert. Jetzt wird heute, gehe ich unbefangen und lehre das Wort Gottes. Aber viele Jahre ging es buchstäblich nur mit Furcht und Zittern. Ja nicht etwas Falsches zu sagen. Ja nicht etwas zu verdrehen. ja nicht eine Sache auszulassen. Und deswegen, man kann, darf, soll in diese Geistesgaben hineinwachsen. Und wenn wir sehen, springe ich mal zurück, Römer 12, bin ich bis heute Gott dankbar, dass er mir eine vergleichsweise einfache Gabe anvertraut hatte als Basisgabe, nämlich Barmherzigkeit zu üben. Ich habe das ja manchmal schon erzählt, wer diese Gabe hat, für den ist es viel schwerer, an einem Notleidenden vorbeizugehen, als ihm zu helfen. Das ist nicht jedem gegeben. Ja. Wenn einer auf der Straße liegt, dann denkt man auch, der hat bestimmt gesoffen und geht vorbei. Aber jemand, der diese Gabe hat, der kann nicht vorbeigehen. Der fragt auch nicht, ob der vielleicht Corona hat oder AIDS oder HIV, sondern der versucht zu helfen. Geht nicht anders. Geht anders, ja, aber nicht, wenn man in dieser Gabe lebt. Ich fand das als Kind merkwürdig, dass ich da oft verlacht worden bin, weil ich natürlich gedacht habe, alle sind da. Du kümmerst dich auch um jeden. Ist es da? Meine Mutter hat mir gesagt, du wirst mal Rechtsanwalt, du musst für jeden Partei ergreifen. Ich hatte nie die Idee gehabt, Rechtsanwalt zu werden, habe dann aber überlegt, ob das vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Weil es hat mich immer aufgeregt, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Später habe ich verstanden, dass das war nicht ein besonders Gerechtigkeitsempfinden, sondern mein Mitleid, wenn jemand ungerecht beschuldigt wird. Nur ganz nebenbei, das ist so eine kleine Facette, wie so eine einfache Gabe sich auswirken kann. Wenn es dann aber heißt, strebet nach der Liebe, eifert um die Gaben, dann hieß das für mich, okay, wir dürfen also mehr erhoffen und auch erbeten oder erwarten. Und das sage ich heute auch mit dieser langen Erfahrung als Christ. Es ist die Möglichkeit für mehr da. Wann? Unter welchen Umständen? Wann kriegen wir mehr?
Wenn man das kleine treu tut.
Genau. Wenn wir im Geringen treu sind. Das ist die entscheidende Sache. Wenn wir das Wenige, was wir am Anfang verwalten können, in aller Treue tun, dann ist die Möglichkeit, dass Gott das erweitert. Ich bin heute Leiter von mehreren internationalen Organisationen. Ich habe ganz klein angefangen. Wirklich. Ganz klein. Ich war zwar im Vorstand dieses ersten Werkes, aber ohne Funktion. Das Erste, worum ich gebeten habe, Gott gebeten habe, ist, Herr, wenn mal bei der Gründung dieser Vorlauforganisation, wenn mal diese Stelle des Finanzers frei wird, das würde ich gerne machen. Manche kennen die Geschichte. Weil bei der Gründung ein geretteter Alkoholiker zwei Kindersparbüchsen auf den Tisch gestellt hat. Er hat gesagt, ich kann bei euch nicht Mitglied werden, ich bin ja kein Christ, aber ich soll euch das als Dankeschön meiner Töchter mitbringen, dass sie ihren Vater wieder haben. Bis heute stehen die bei uns im Büro immer als lebendige Erinnerung. Und damals habe ich gedacht, diese Kinder, zwei Mädchen, 9 und 11 Jahre alt, haben, obwohl das keine Gläubigen sind, verstanden, was es bedeutet, dankbar zu sein. Ganz im Garten. Alles, was sie gesammelt haben, Gott als aus Dank gegeben. Und aus diesen 165 D-Mark ist das Werk geworden, was umgerechnet 1 Million im Jahr umsetzt. Das ist Glück. Das ist Würde. Das ist das, wie sich Gnadengaben auswirken. Und nebenbei bin ich, und Gott sei Dank viele andere, neben mir gereift in diesen Gaben Gottes. Dann kommt die dritte Sache. Viel mehr aber, dass er weiß sagt. Das ist tatsächlich eine dritte Stufe. Agabeliebe als Basis, Geistesgaben, in denen wir wachsen. Drittens, Weissagen und zwar als Wichtigstes. Was bedeutet das für uns? Da müssen wir dann einfach mal den Text zusammenlesen. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Sag ich, jawohl, stimmt so. Das ist das, was ich eben erzählt habe. Aus meinem Geist, und das ist der Sinn der Rede, ihr Lieben. Und deswegen ist unser Sprechen so wichtig. Sag ich mal meiner Tochter, die heute früh die Frage hatte, warum das Sprechen so wichtig ist. Weil dann unser Geist beteiligt ist. Boden und Geist ist in den Ursprachen, Hebräisch und Griechisch dasselbe, Ruach, das hebräische Wort. Und Gott gab den Menschen seinen Boden, hauchte seinen Geist und er wurde zu einer lebendigen Seele. Also, ein toter Körper und der Geist Gottes machen zusammen eine lebendige Seele, einen Menschen. Und deswegen redet man auch von seinem Geist aushauchen, wenn jemand stirbt. Und immer wenn wir sprechen, das ist der Unterschied zum Beispiel zu unserer Seele. Unsere Gedanken sind, solange wir sie nicht aussprechen, zwar eine Regung unseres Verstandes, aber sind mit unserer Seele gekoppelt, indem sie bestimmte Gefühle auslöst. In dem Moment, wo wir etwas sprechen, beteiligen wir unseren Geist. Und Weissagen ist das Sprechen unter der Beteiligung des Geistes Gottes. Das ist ein Schritt weiter, eine Stufe höher. Und das wird uns ausdrücklich als, Weg empfohlen oder ans Herz gelegt. Und damit da unterscheidet der Apostel und sagt, die Sprache, Sprachenrede oder Sprachengebet ist ja auch Beteiligung des Geistes. Ja? In dem Moment, wo ich nicht nur in Gedanken bete, sondern laut oder auch in einer Sprachenrede, ist mein Geist beteiligt, gewirkt durch Gottes Geist, aber er redet keines, weil mein Verstand davon getrennt ist. Ich kann es nicht fassen, was geredet wird. Manches hört sich chinesisch an oder indianisch. Und man denkt, was ist das jetzt? Und das wird viel weiter beschrieben. Denn man redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnis. Gott versteht es, aber Menschen nicht. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Das ist der Unterschied. Und daran kann man eben eine Weissagung, ein Wort Gottes weiterzugeben oder etwas zu sagen in der Kraft des Heiligen Geistes. Das muss nicht unbedingt ein Wort Gottes sein. Aber das wird sich als Wort Gottes erweisen, wenn es den geweissagt hat. Und da gehört auch nicht die Rede dazu, also jedenfalls nicht in jedem Fall, so spricht der Herr. Es gibt Gemeinden, die meinen, jede Weissagung oder Pseudo-Weissagung zu einleiten zu müssen. So spricht der Herr. Du sollst dich von deinem Mann scheiden lassen und mich heiraten. Das ist mit Sicherheit keine Weissagung, sondern Blödsinn. Ich sage das mal als Extrembeispiel, aber es solche Dinge passieren ja in der weltweiten Christen. Und deswegen, wir können lernen, was echt ist und was nicht ist. Nicht echt ist in der Regel im Alten Testament. Und da kannst du die ganzen Propheten einmal durchgehen, hast nämlich diese Beispiele. Da gibt es einzelne Passagen, die werden so eingeleitet. So spricht der Herr. Und ganze Bücher, wo der Name Gottes noch kaum erwähnt wird. Zumindest nicht in dem, was verkündigt wird. Wir hören uns ans letzte Woche an Jona. Wer weiß sagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung oder Ermunterung und Tröstung. Was sind wir am nächsten wichtigen Punkt? Weissagen hat nichts mit Zurechtbringen zu tun. Das ist normalerweise Aufgabe der gesunden Lehre. Weissagung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Mut macht, dass sie ermuntert, dass sie Menschen aufrichtet. Das ist die normale Funktion der Weissagung nach dem Wort Gottes. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Wenn uns das an dieser Stelle sogar in doppelter Funktion nochmal nahe gebracht wird, dann heißt es auch, dass ein negatives Reden weder zu sich selbst noch zu jemandem anderen die Qualität eines Redens Gottes hat. Ich meine nicht gesunde Korrektur. Die ist inhaltlich fassbar. Aber etwas, was nur niederdrückt, etwas, was nur fertig macht, kaputt macht, ist normalerweise nicht Inhalt der Verkündigung oder Aufgabe der Gemeinde. Es mag Korrektur notwendig sein. Und wir haben in der Apostelgeschichte Beispiele, wo einzelne oder gar mehrere Apostel doch recht hart zur Sache gehen. Auch in den Briefen werden Missstände überhaupt nicht ausgespart und wird ganz klar Grenzziehung vollzogen, was richtig ist und was nicht geht oder nicht geziemend ist für Gläubige. Aber das Ziel ist eindeutig, Auferbauung. Und normalerweise merken wir das dann auch, und sonntags sollte man das daran merken, dass man normalerweise aufgetankt nach Hause geht. Mit neuer Freude, neuer Kraft, neuer Klarheit. Ja, manchmal auch mit neuer Herausforderung. Das gehört bestimmt auch dazu. Aber diese Funktion, dass die Gemeinde der Ort der Auferbauung ist, ganz eindeutig hier festgelegt. Ich selber wollte, dass ihr alle in Sprachen redet, vielmehr aber, dass ihr weissagtet. Wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslege, auf das die Gemeinde Erbauung empfange. Und ich sage das mal denen, die ein bisschen verunsichert sind. Ihr erbaut die Gemeinde oder eure Gruppe nicht dadurch, dass ihr jetzt irgendwann anfangt, in Sprachen zu reden. Es gibt solche Gemeinden, da sind dann alle erleichtert, dass endlich auch der jetzt das Sprachengebet empfangen hat. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern ihr erbaut die Gemeinde, ob ihr denn in Sprachen redet und jemand das auslegt oder ihr selber das auslegt, oder aber ob ihr weissagt. Nochmal meiner Tochter zur Ermutigung, bemühe dich, prophetisch zu reden. Und diese Probleme, mit denen du im Moment kämpfst, werden sich erübrigt haben. Wie kommt man dann dazu? Wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass ihr es auslege, auf das die Gemeinde Erbauung empfängt. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Und da wird dieses prophetische Reden, von dem hier in dem Kapitel, oder von welchem das Kapitel handelt, nochmal aufgefächert. Da wird das prophetische Reden in Offenbarung, Auslegung, Weissagung oder Lehre aufgegliedert. Dieses, das Thema, was wir heute haben, viel mehr aber, dass ihr weissagt, also höher als Liebe und als die anderen Gnadengaben, ist das prophetische Reden, und zwar in diesen vier Ausprägungen: Offenbarung, Auslegung, direkte, unmittelbare Weissagung oder Lehre. Diese vier Kategorien beinhaltet das Weissagen in dieser biblischen Dimension. Bitte? Das prophetisches Reden und Weissagen ist dasselbe. Das ist genau dasselbe. Also das lässt sich so oder so übersetzen. Ja? Also Weissagen, prophetisches Reden ist vielleicht der griffigere Begriff. Ist der, ja?
Ja, also, weil prophetisches Reden ist sehr hochgestellt.
Ja, prophetisches Reden heißt eben nicht zuerst Reden von Propheten, also von einem, der das Amt eines Propheten hat, sondern in diesem Kapitel zeigt es das, wie soll ich sagen, die Praxis des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen. Das Priestertum, also das lutherische oder protestantische allgemeine Priestertum aller Gläubigen im Gegensatz zu dem hierarchisch abgestimmten Priestertum, wie man das im katholischen orthodoxen Kirchen hat, hat diese entscheidende Sache verstanden, dass wir in Jesus Christus alle Könige und Priester sind. Dieses Kapitel sagt, dass wir eben alle auch Propheten sein sollten. Das ist etwas anderes. Das entscheiden wir nämlich wirklich, ob wir da hineintreten. Deswegen wird es uns als Ermahnung gesagt. Im Gegensatz zu dem königlichen Priestertum, von dem der Apostel Petrus in seinem Brief ja, wir sind in Christus angekommen. König und Priester. Das ist unsere Stellung vor Gott. Wir sind aber auch Propheten, das ist unsere Funktion innerhalb der Gemeinde. Und das braucht ein bisschen Reife und das braucht ein Hineintreten, ein bewusstes Hineintreten. Und das hat natürlich ein Risiko, weil es die Möglichkeit auch des falschen Prophetentums gibt in der Gemeinde. Oder des richtigen Prophetentums und die falsche Auslegung. Klassisches Beispiel, der Apostel Paulus auf dem Weg nach Jerusalem und Agabus, ein Prophet, nimmt ihm den Gürtel und bindet sich selber die Hände und sagt, so wird der gebunden werden, dem dieser Gürtel gehört. Prophetisches Wort, ganz klar. Es passiert genau das. Und alle drängen und sagen, wir gehen nicht dorthin. Klassisch die, ich will nicht sagen falsche Auslegung, vielleicht kann man sagen falsche Auslegung, aber die Möglichkeit einer menschlichen Auslegung des Wortes Gottes. Das muss man nüchtern bedenken, das gibt es immer. Und das muss uns mal den Druck nehmen. Und da knüpfe ich an dem an, was wir letzte Woche hatten. Jona hat, wenn man so will, eine der schwächsten prophetischen Leistungen abgeliefert. Aber mit dem gigantischsten Ergebnis, ich wüsste nicht, durch wessen rottiges Zeugnis sich 120.000 Leute bekehrt haben. Bis heute nicht, ehrlich. Das gehört zur Souveränität Gottes. Dass unsere menschliche Schwachheit sein Werk eher fordert als behindert. Je stärker wir mit unserer eigenen Persönlichkeit dazwischen kommen und da hineinspiegeln, umso schwächer fürchte ich wird das Wirken Gottes. Und das sollte uns den Druck nehmen. Wir dürfen Fehler machen. Ich habe viel gelernt durch den Propheten Jeremia. Wenn wir das mal ruhig durchlesen, das ganze Buch ist ja doch ziemlich viel, dann werden wir merken, wie sich seine Persönlichkeit verändert, und zwar wie er an Profil gewinnt. Am Anfang war ihm die Last dieses Dienstes zu schwer. Beinahe wie Hiob ist er kurz davor, seinen Tag zu verfluchen, und er wünschte, er wäre schon tot. Und am Ende ist er so ein abgeklärter Mann Gottes. Das hat mir sehr Mut gemacht. Wirklich. Bis heute. Seit Jahren macht mir das sehr Mut, weil diese Entwicklung in dem Dienst Gottes oder in solche prophetischen Berufen ist eine ganz große Kostbarkeit. Wir sind am Anfang zu kippen. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sammeln wir Erfahrungen, die uns festern. Wenn aber jemand in der falschen Spur ist, dann macht ihn die Erfahrung nicht besser. Biljan ist so ein klassisches Beispiel. Das war auch letzte Woche. Ja, da ist ein Esel dann besser drauf gewesen als er. Obwohl er Gottes Stimme gehört hat. Er hat. Und obwohl er Gottes Warnung hatte und obwohl ein Engel ihm entgegentritt, am Ende bringt er einen überaus verderblichen Rat, nachdem er die Weissagung Gottes ausgesprochen hat über das Volk Israel. Ich sehe ihn aber nicht jetzt. Er hat den Messias gesehen. Den kommenden Messias. Sicher erstmal den König David als Vorläufer. Aber er hat das bezeugt und geweissagt, obwohl er auf Wahrsagerei aus war. Hat er geweissagt. Er war ein Mann des Geistes. Aber am Ende kommt sein satanischer Rat, das Volk von Gott abzu. Bringen durch Heirat mit Ungläubigen, so sage ich das mal. Und auch die lieblosen Dinge, die einen Tun von sich geben, sei Pfeife oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was gepfiffen oder geharft ist? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede redet, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind treten. Da wird einmal dieses in Sprachen reden gegenübergestellt dem prophetischen Reden. Man erbaut sich zwar selbst, aber für die Gemeinde hat es überhaupt keine Bedeutung. Außer dass es nervt. Undeutliche Töne merken wir hier schon. Kann man schwer aushalten. Wenn jemand schief singt, geht man gerade noch. Aber wenn die Instrumente dann auch noch schief dazwischen spielen, dann mag man schon gar nicht mehr hinhören. Und wenn das schon für Leute aus der Gemeinde so ist, oder wie stärker ist das, wenn Gläubige dazukommen? Das ist das, was der Apostel dann sagt. Wenn dann keine Aufbauung ist, sondern ein Geschwafel und Geflapper, dann sage ich, was sind die Folgen? Da muss ich nicht ein zweites Mal kommen. Und da ist etwas, was Gott weitergeben will, als Einladung, als Herzensanliegen, als Sehnsucht in dem anderen, ernst zu nehmen, in den Wind gesprochen. Es gibt vielleicht so und so viele Arten von Stimmen in der Welt, also in den unterschiedlichen Sprachen, so gute 6000. Und keine Art ist ohne ihren bestimmten Ton. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar, also ein Ungebildeter vom anderen der Welt, vom anderen Ende der Welt. Was blabbert der bloß? Unsinniges Zeug. Und man versteht einander nicht. Gott will aber, dass wir ihn und dass wir einander verstehen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Er versteht uns. Er versteht jeden Einzelnen. Er versteht die Regungen unseres Herzens von Ferne. Er will aber, dass wir einander verstehen. Deswegen ist ganz natürlich schon es eine hilfreiche Sache, wenn wir die Sprache des anderen lernen. Ganz großer Respekt vor allen gegenüber, die aus anderen Ländern kommen hier unter uns. Wirklich, das ist eine enorm wichtige Leistung, dass wir uns gegenseitig verständlich machen können. Und andererseits ist das eine große Herausforderung in der Gemeinde. Den anderen verstehen lernen mit seiner anderen sozialen, kulturellen, familiären Herkunft ist immer eine neue Herausforderung für die Gemeinde. Und Gott nimmt uns nicht aus dieser Verantwortung heraus. Wirklich, das ist ganz wichtig. Und deswegen möchte ich Mut machen, dass wir uns auch immer wieder dem Neuen und Unbekannten aussetzen und dass wir nicht solche Blasen bilden, wo nur vielleicht Gleichaltrige drin sind oder Leute aus derselben Schicht oder Leute mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund. Mission lebt genau davon, dass wir die Unterschiedlichkeit der Sprachen von Babel her durch die Gnade Gottes überwinden. Und das geht nicht ohne persönlichen Einsatz. Das kann ganz praktisch sein, dass wir uns bemühen, Dolmetscher, Sprachdolmetscher zu sein, aber eben auch Kulturdolmetscher oder Religionsdolmetscher. Das ist genauso eine wichtige Aufgabe. Menschen verstehen zu lernen, warum handeln sie, in welcher Situation wie. Und was hat Gott dazu zu sagen? Und wir werden finden, die ganze Bibel ist voll solcher erstaunlichen Verständigungsmöglichkeiten. Habt ihr schon mal dran gedacht, dass Josef, der später der zweite Mann nach dem Pharao war, als ungebildeter Hebräer, als Hirtenjunge nach Ägypten verkauft worden ist? Und ich fürchte, so richtig gut ägyptisch hat er erst im Gefängnis gelernt. Wirklich. Als Diener bei Potiphar muss er noch nicht so viel sagen. Er hat einmal Nein gereicht. Und dass er sich dort überhaupt nicht verteidigt, ist für mich so ein Hinweis darauf, dass er gar nicht der Feinheit der Sprache zu dieser Zeit noch mächtig ist. Und dass er vorbereitet worden ist für diesen hohen Dienstretter der Welt sein. Ich habe mir gedacht, das war das Gefängnis ganz praktisch nötig. Dort kommt man nicht aus, ohne dass man sich verständigt mit allen und jedem. Ganz ernsthaft. Und für diesen Dienst, den er dann hatte, war die Sprache entscheidend. Das ist ihm nicht zugefallen. Wirklich. Das, auf solche Details achtet kaum mal jemand. Das sind ganz wichtige Dinge, die uns das ganze Wort Gottes zumutet. Oder denkt nicht, dass Mose, als er zu den Midianitern geflohen ist, dann bei seiner hebräischen oder ägyptischen Sprache bleiben konnte. Der ist schon zweisprachig gegangen. Ja? Auch geboren als Hebräer. Aufgewachsen als Ägypter. Und hat dann im reifen Alter von 80 dann noch Midianitisch gelernt. Ganz ernsthaft, das sind Dinge, die sollten uns herausfordern, dass wir nicht sagen, oh, reicht doch, dass ich mal in der Schule war. Das blöde Russisch habe ich zum Glück vergessen und Englisch reden andere. Ihr Lieben, diese Funktionen werden uns im Neuen Testament wieder zugemutet. Also diese Funktionalität der Beziehung. Also auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert, sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Sucht, dass ihr überströmend seid. Und die ihr um geistliche Gaben eifert. Nochmal, Gott schmeißt uns das nicht hinterher. Das braucht unsere Gemeinschaft, dass wir das von ihm nehmen. Und dieses Reden in Sprachen, ich kann euch sagen, was das für mich heißt. Dieses Weissagen ist für mich eine der wichtigsten Dienstgaben geworden. Ich habe mich ganz jung, mit 17, bei Gott darum beworben. Es war mir klar, das ist nicht da in meinem Leben. Und zwar aufgrund dieses Textes. Ich habe in meiner persönlichen Lesezeit bin ich auf dieses Kapitel gestoßen und da habe ich gesagt, Gott, wenn das so wichtig ist, wenn du das willst, dass wir alle eifern sollen, dann lehre mich. Ich bin bereit dazu. Keine Ahnung wie, aber hier bin ich. Mach was draus. Und das ist im Laufe meines Lebens die immer wichtigere Gabe geworden. Hineinzureden, mit den Worten Gottes. Und das ist was Kostbares. Deswegen mache ich euch Mut, heute mit demselben Experiment zu beginnen. Und die letzten Verse, ab Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr verrückt seid. Wenn aber alle weissagen, und irgendein Ungläubiger und Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt und von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und also auf sein Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Woran kann man sowas merken? Immer wieder hört oder liest man Zeugnissen, dass Menschen in eine Gemeinde kommen, vielleicht erst einmal in ihrem Leben, oder sie werden von irgendeinem Freund dahin geschleppt. Und dann wundern sie sich, wer dem Prediger aus ihrem Leben erzählt hat. Weil das, was er sagt, genau das ist. Das ist typisch Weissagen. Der Prediger weiß das in der Regel überhaupt nicht. Er predigt das Wort, er predigt den Text, den Gott ihm vorneweg zeigt. Und es beantwortet oder wirft auch, es beantwortet Fragen in dem Leben desjenigen oder wirft auch welche auf, je nachdem, was Gott will. So, ihr Lieben, sollte unser Miteinander geprägt sein. Ich gebe Zeugnis, dass das so ist, oftmals, wenn ich euch höre oder wenn Horst eine Sache weitergibt, kann ich sagen, Gott sei Dank, das ist unter uns lebendig, das Wort Gottes ist wirksam. Und es richtet aus, wozu er das sendet. Ich wünsche, dass das so bleibt und dass wir uns alle befleißigen. Diese, das ist keine Gnadengabe im eigentlichen Sinne, sondern diese Dimension des normalen christlichen Lebens auch auszuschöpfen. Nach der Liebe zu streben, also nach dieser Liebe, die aus Gott selber gewürzt ist, um die Gnadengaben zu eifern und dort durchaus sich nach den höheren auszustrecken, gerne schrittweise, dann nimmt man alle mit. Und als drittes, im Umgang miteinander in dieser Dimension des Weissagens zu verharren. Amen. Amen.